Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir machen heute weiter in dieser Predigtreihe Reife Phasen des Glaubens, heute mit dem Schwerpunkt geistliche Elternschaft. Jesus gebraucht immer viele Bilder in seinen Predigten. Bilder aus der Landwirtschaft, manchmal aus dem Bauwesen, dann wieder aus der Tier- und Pflanzenwelt. Und bei diesen Vergleichen, die er bringt, konnten sich die Zuhörer alle wiederfinden. Es war ihr Alltag und es war ihnen sehr vertraut. Aber sehr oft haben sie die geistliche Wirkkraft hinter diesen Bildern nicht verstanden. Damit waren sie überfordert. Wenn Jesus Christus allerdings von Beziehung gesprochen hat, also zwischenmenschlichen Beziehungen, konnte man ihn nicht missverstehen. Das war so klar. Nehmen wir einfach mal das Bild des Abendmahls. Ist auch ein Bild. Die geistliche Tragweite wird bis heute noch von vielen Menschen nicht verstanden. Deswegen wundert es mich nicht, wenn seine Freunde ihn immer wieder gefragt haben, Jesus, was du da eben erzählt hast, also wir haben die Worte verstanden, aber nicht, was du damit sagen wolltest. Kannst du es uns nicht bitte erklären? Und dann hat er es ihnen erklärt, was er damit gemeint hat. Aber vom Hinterherschauen der Hinterfrauen, ja, das konnten wir Männer nicht missverstehen. Es ist klar, was er damit meint. Wenn er davon gesprochen hat, von den verlorenen Gegenständen und Sachen, dann war das klar. Da musste man nicht fragen. Auch wir haben Dinge verloren. Wenn er davon gesprochen hat, von Vergebung und Versöhnung, dann musste niemand ihn fragen, was er damit meint. Wenn er davon gesprochen hat, belügt einander nicht, dann war das klar, was er damit meinte. Keiner konnte ihn in den zwischenmenschlichen Predigten missverstehen. Das Problem lag woanders. Es zu tun, was er da sagt. Und so erging es auch einem Rabbi. Ich habe ihn mal Oberschlau genannt. Rabbi Oberschlau. Also er kam mal zu Jesus und er wollte ihm eine Falle stellen, eine Fangfrage. Es ist eine Person, die liebt es zu diskutieren. Und auf jede Frage konnte er auch eine entsprechende Antwort geben. Aber heute hatte er selbst eine Frage mit im Gepäck. Jesus, darf ich dir mal eine Frage stellen? So begann er und wartete nicht auf die Antwort von Jesus, sondern haute sie gleich mal raus, seine Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben als Erbe zu erhalten? Was muss ich tun? Das war seine Frage, seine Falle, die er Jesus stellte. Mögliche Antworten hatte er sich schon zurechtgelegt. Sollte jetzt Jesus sagen, als das Lamm Gottes, wie es Johannes der Täufer gesagt hatte, es ist sehr wichtig, dass ihr Opfer bringt und sie richtig bringt, dann wird er sagen, aber Gott liebt doch Barmherzigkeit mehr, als dass wir die Rituale richtig einhalten. Verweist Jesus dagegen genau auf diese Barmherzigkeit, dann wird er sagen, ja, aber wir brauchen doch diese Opferriten, damit wir heilig vor Gott stehen können. Das hat er sich schlau ausgedacht. Egal, wie die Antwort von Jesus ausfällt, Jesus wird daneben liegen. Er kann nicht beides zusammenfassen. Innerlich, so stellt es mir vor, rieb er sich vor Freude die Arme, die Hände und sagte, mal schauen, was jetzt dieser Rabbi Jesus antwortet. Aber statt einer Antwort bekam er eine Gegenfrage. Das war schon mal die erste Überraschung. Was steht denn im Alten Testament? Jesus stellte die Frage in einem Ton, der ihm so richtig gut tat. Du kennst dich doch so gut aus im Alten Testament. Sag mir doch bitte, was du da bereits entdeckt hast. Welche Aussagen aufgrund deiner Frage kannst du dort finden? Richtig, in diesen alten Schriften, da kannte er sich hervorragend aus. Da brauchte man nicht lange zu überlegen. Du sollst Gott lieben mit allem, was du hast, mit allem, was du kannst, aus ganzem Herzen und deinen Mitmenschen. Kurz zusammengefasst, liebe Gott und die Menschen. Darin sind alle Gesetze Gottes zusammengefasst. Das ist der Wille Gottes absolut auf den Punkt gebracht. Einige der Zuhörer nickten. Gut geantwortet, dachten sie. Doch was wird Jesus darauf erwidern? Ja, du hast richtig geantwortet. Geschmeichelt wird der schlaue Lehrer einen ganzen Kopf größer. Doch dann setzt Jesus seinen Satz weiter. Tu das und du wirst das Leben haben. Da wurde sein Kopf gleich wieder etwas kürzer. So als ob Jesus Luft aus seinem aufgeblasenen Körper gelassen hätte. Jetzt stand er ziemlich beschämt da. Aber er ist ja Rabbi Oberschlau. So schnell gibt er nicht auf. Der soll mich mal kennenlernen, kann ich mir vorstellen, hat er innerlich gedacht. In meinem Rucksack an Entschuldigung habe ich genug Gegenfragen. Ich will doch nur diskutieren, mich unterhalten. Von tun war doch hier gar nicht die Rede. Jesus, du hast jetzt wirklich gut geantwortet. Ich mach's wieder, Rabbi. Doch ich habe mit deiner Antwort ein richtiges großes Problem. Wer ist denn mein nächster Mitmensch? Ist es meine Ehefrau? Sind es meine Kinder? Oder ist es der Bettler da vorne vor dem Tempel? Oder sind es etwa alle Menschen? Aber das überfordert mich doch komplett. Deswegen ist es meine ehrliche Frage, wer ist denn mein Mitmensch? Und Jesus Christus sagt, ja, das ist eine gute Frage. Pass auf, ich erzähle dir eine Geschichte. Nein, ich erzähle sie nicht nur dir, ich erzähle sie alle, die heute da sind. Denn ich glaube, dass sie sich alle mit dieser Frage beschäftigen, ist das, was Gott will, nicht eine Überforderung für mein Leben? Und dann erzählt er diese Story aus Lukas 10, nachzulesen, vom barmherzigen Samariter. Jesus war immer wieder eine Persönlichkeit, die auffiel. Es war seine Art und Weise, den Menschen zu lieben, für den Menschen absolut in einem Moment da zu sein. Nicht abgelenkt, nicht mit Gedanken ganz woanders. Er ging auf die Menschen ein und antwortete auf ihre Fragen, auf ihre Bedürfnisse, immer wieder mit Gegenfragen oder wunderbaren Geschichten. Und gerade diese Art an Wertschätzung und Aufmerksamkeit und Liebe gegenüber den Menschen ließ auch die aus den Schlupflöchern kommen, mit denen keiner zusammen sein wollte. Leute also mit ekelhaften, abstoßenden Krankheiten, sie kamen auf einmal zu ihm. Personen, die so lebten, dass keiner in ihrer Nähe sein wollte, so wie der Sünder in der letzten Reihe. Oder wieder andere Personen, die so traurig und hoffnungslos waren, dass sie sich selber lieber versteckten, als unter Menschen zu kommen. Und diese Menschen kamen gerne zu Jesus. Für sie war er der barmherzige Samariter. Und zudem sprach dieser Jesus von dem himmlischen Vater, als wenn er gerade im engsten Kontakt mit ihm gewesen wäre und jetzt mal ganz gerade frisch von ihm kommt, ihn noch zugewunken hat, hallo Papa, ich habe da gerade ein Gespräch vor mir. Und das erstaunte die Leute. Er redet also nicht wie ein Blinder von der Farbe, sondern von einer, der den Vater kennt. Und wie hat er es dann formuliert mit seinen Worten? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht die Barmherzigkeit Gottes. Wer mich sieht, weiß, wie Gott tatsächlich ist. Ich mache den unsichtbaren Vater Gott sichtbar in Wort und in Tat. Und seine Vertrautheit, die er zu Gott, seinem Vater, hatte, ist gerade in dieser Geschichte vom barmherzigen Samariter zu erkennen. Jeder versteht die Geschichte. Und alle wissen doch jetzt, was zu tun ist. Also, wenn du in der Woche einem Menschen begegnest, der komplett am Boden zerstört ist und er liegt da und du findest ihn, dann sollst du dich um ihn kümmern. Das will Gott. Dann brauchst du nicht fromm zu fragen, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Denn die Not ist offensichtlich. Und du sollst dich um diese Not und damit um diesen Menschen kümmern. Ist doch klar, gell? Aber wer noch nicht ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter ist, geht an die Geschichte des barmherzigen Samariters vielleicht ganz anders dran. Nehmen wir mal, wenn dein Status Reifephase noch junger Erwachsener ist, dann beschäftigt dich eine ganz andere Frage, weil dein Blickwinkel ist ein anderer. Du hast nicht den Blick auf den betroffenen, verletzten Menschen, sondern du sagst, hey, das passiert auf dieser Strecke immer wieder. Es wird Zeit, dass ich mal das Schwert in die Hand nehme und den Räubern den Kopf abhaue. Oder dass ich diese miesen Umstände mal politisch ändere, dass dieser Weg endlich safe ist. Wenn du so denkst, dann gehörst du noch zu den geistlichen jungen Erwachsenen, die voller Dynamik sind, sagen, wir ändern die Welt, sodass es besser wird. Versteht ihr, es ist ein Unterschied, ob ich die Welt ändere, damit es besser wird, oder ob ich mich um den Menschen kümmere, der jetzt gerade vor mir ist. Eltern kümmern sich um ihre Kinder, nicht um die Welt. Das ist nicht ihre Hauptaufgabe. Oder vielleicht bist du auch geistig gesehen noch wie ein Kleinkind, wie ein Baby. Wow, dann bist du doch von solch einer Situation komplett überfordert. Wie soll ich denn jetzt helfen? Und kann es nicht sein, dass die Räuber sich hier irgendwo versteckt haben? Dann bekommst du Angst in deinem Herzen. Wen kann ich denn zur Hilfe holen? Ich kenne noch niemanden. Und was wird meine Frau sagen, wenn ich die letzten 2 Denare im Wirtshaus ausgebe? Das wird sie mir doch nie glauben. Ich kann nicht helfen. Wer so denkt, gleicht eher einem geistlichen Baby, das Schutz und Hilfe angewiesen ist. Und beide Situationen, ob ich gegen die Räuber etwas unternehme oder ob ich eine berechtigte Angst habe, sage ich, das überfordert mich, beide Reaktionen sind okay. Aber heute möchte ich mit uns über geistliche Elternschaft nachdenken. Väter und Mütter im Glauben. Und es gibt anhand dieser Geschichte meines Erachtens einige Beobachtungen, einige Merkmale, die ganz klassisch sind, ob du ein geistlicher Vater oder eine geistliche Mutter bist. Und darauf werfen wir jetzt einen Blick. Das Erste, was wir sehen, ist, geistliche Väter und Mütter überwinden Vorurteile. Denn es ist nicht einfach so frei gewählt von Jesus, dass er ausgerechnet ein Samaritaner diesem Verletzten hilft. Es geht also um Juden und Samariter, ein großes Spannungsfeld. Geistliche Eltern wissen um ihre Verantwortung und deswegen reden sie sich nicht raus, sondern sie leben das, was sie können. Und einer ihrer besonderen Eigenschaften lautet, sie überwinden Vorurteile. Der Priester und der Levit waren per Amtswegen, also das war ihr Beruf, kamen sie aus Jerusalem und ihre Herzen hätten dort schon weich werden sollen, weil sie aus der Gegenwart Gottes kamen. Sie hatten gerade einen Gottesdienst gefeiert. Aber das kann man bei beiden nicht entdecken. Sie hatten jetzt die super Gelegenheit, das, was sie gehört haben und das, was sie an Nähe Gottes erlebt haben, direkt weiterzugeben als Segen für den Menschen, der da verletzt am Boden lag. Der Priester hat die Aufgabe oder den Auftrag, im Namen Gottes für den Menschen zu sprechen und dann für den Menschen mit Gott zu reden. Er war also ein Brückenbauer, er war ein Vermittler zwischen Gott und Mensch und Mensch und Gott. Das war seine Aufgabe. Und macht er es an dieser Stelle? Nein, Er geht dieser Verantwortung aus dem Weg. Das Ergebnis, er ist ein Unmündiger, ohne Mund. Er gibt diesem Verletzten keine Sprache, kein Ansehen, keine Wertigkeit, keine Hilfe. Kein Wunder, wenn man sich nicht für eine Person schon verbal einsetzt, dass das Herz und die Hände dicht bleiben. Bewegungsunfähig. Der Levit hatte die Aufgabe, alles herzustellen, damit ein Gottesdienst richtig gut läuft. So wie es im Alten Testament Gott vorgeschrieben hat. Das war die Aufgabe des Leviten. Alles soll richtig laufen. Aber bei Gott geht es jetzt nicht darum, dass ich gehorsam bin oder Gehorsam und Barmherzigkeit miteinander ausgleiche als Antwort. Ich muss an der Stelle auch nicht so lange beten, bis Gott jemand anders beauftragt, sondern ich soll einfach handeln. Tu das und dann wirst du leben. Also weder der Priester noch der Levit erweisen sich hier als geistliche Väter für diesen Verletzten. Sie hätten großzügig sein sollen, freundlich, voller Anteilnahme, voller Hilfsbereitschaft. Aber davon ist keine Spur zu finden. Und natürlich gibt es eine Begründung, warum unterlassene Hilfeleistung ist und bleibt strafbar, sowohl in unserer Gesellschaft als auch im Reich Gottes. Aber sie haben ihre Gründe dafür. Und die finden wir in diesen drei Begriffen wieder. Nationalität, Religion, Ethik. Alle drei Bereiche waren große Aspekte für den Juden, sich niemals um einen Samariter zu kümmern. Egal, wie es ihm geht. Juden hassten die Samaritaner. Niemals hätte ein Jude einem Samaritaner geholfen. Wahrscheinlicher wäre der Satz gewesen, er ist ja ein samaritanischer Hund. Es geschieht ihm recht, verflucht sei er. Das war die Haltung der frommen Juden. Kann es sein, dass es auch manchmal unsere Haltung ist? Vielleicht trauen wir uns das nicht so auszusprechen, aber vielleicht ist es in seinem Herzen drin. Der Junkie, der in der Nebenstraße sitzt, liegt. Ja, sind wir nicht vielleicht auch die, die dann ein Selfie machen? Weil da so eine schöne Kirche im Hintergrund ist und wir diese Person nicht sehen müssen? Egal, welcher Mensch dir gerade vor die Füße gestellt wird, egal, wer gerade da vor dir liegt, geistliche Eltern handeln niemals, niemals nach Äußerem. Sie überwinden sämtliche Vorurteile. Ihnen ist es egal, ob jemand ein Mormone, ein Moslem oder ein Model ist. Sie machen keinen Unterschied nach Hautfarbe, Herkunft oder Habitus. Das meint die Umgangsform, die ein Mensch an den Tag legt. Sie überwinden alle sämtliche offene und heimliche herrschende Vorurteile. Wenn Not am Mann ist, dann helfen sie. Punkt. Ohne lange zu überlegen. Punkt. Sie wollen an der Stelle nicht diskutieren und auch nicht selber auf einer sicheren Seite stehen. Sie zögern eben nicht so lange, bis Gott jemand anders beauftragt. Sie wissen, jetzt bin ich dran und ich will dran sein, weil ich helfen kann. Also das ist der erste Gedanke, ein Kennzeichen geistlicher Elternschaft, das Überwinden von Vorurteilen. Das zweite Kennzeichen klingt sehr ähnlich, aber es hat doch einen anderen Gesichtspunkt. Geistliche Eltern schauen hin. Sie sehen die Not. Sie sehen die Not um ihn herum und sie sehen vor allem die Not der einzelnen Menschen, denen sie begegnen. Auch die anderen haben die Not gesehen, aber sie haben noch wesentlich mehr gesehen. Vielleicht haben sie die Räuber gesehen, die sich nur irgendwo versteckt haben, um die nächsten Reisenden zu überfallen. Vielleicht haben sie ihre Familienangehörigen gesehen, die zu Hause auf sie wartet und sie fragt, wann kommt denn mein Mann endlich nach Hause? Das Essen steht schon auf dem Tisch. Sie haben schon die kommenden Probleme gesehen, die Ehestreitigkeiten, die entstehen. Sie haben vielleicht ihre saubere Wäsche gesehen, die sie jetzt nicht verhunzen wollten. Vielleicht haben sie auch nur ihren nächsten geistlichen Dienst schon gesehen. Oder sie waren ihre Gedanken schon bei der nächsten Predigt. Wir können so viel sehen. Geistliche Eltern schauen hin. Sie sind Hinschauer und keine Wegschauer. Da ist ein Verletzter und ich sehe ihn. Ich schaue nicht weg, ich gucke ihn an, ich schaue ihn in die Augen. Ja, und noch mehr, geistliche Eltern fragen dann auch nach. Und deswegen wissen sie schon bald, wie dieser Verletzte heißt, dass er einen Namen hat. Sie kriegen heraus, wo er wohnt. Sie haben seine Adresse dabei. Und das wird auch ohne Datenschutzregel einfach rausgegeben. Weil sie sagen, da ist jemand, der mir hilft. Da habe ich keine Angst, meine persönlichen Daten weiterzugeben. Er hilft mir doch. Geistliche Eltern schauen hin, egal wie verletzt, wie traumatisiert, wie missbräuchlich ein Mensch da auch gerade vor einem steht. Und wenn sein ganzes Äußeres schreit, wie stark seine inneren Verletzungen sind, sie schauen hin, nicht weg. Es ist egal, woher die Ursachen kommen und was deren Geschichte ist, im Sinne von, davon lasse ich mich nicht abhalten. Sie setzen da an, wo die Bedürfnisse dieses Menschen sind, dieser Frau sind. Die Priester und die Leviten gehören zu der Rubrik Blickkontakt im Sinne von Gaffer. Aber helfen? Um Gottes Willen, nein, danke. Geistliche Eltern sagen, um Gottes Willen schaue ich hin. Ihr Handeln ist immer von der Liebe Gottes bestimmt. Sie schauen hin und verschließen nicht ihr Herz, weil sie mit den Augen Gottes sehen. Das ist immer ein ganzheitlicher, offener Blick. Und Liebe macht nicht nur erfinderisch, Liebe findet auch die Leute und geht dahin. Liebe sieht die Not, Liebe schaut hin. Und das immer, wenn die Augen etwas sehen, wird die Hand tätig. Deswegen habe ich mal für mich so formuliert, wer die Augen zumacht, dessen Hände werden im Reich Gottes gebunden, verschlossen. Das sind die Menschen, die nicht handeln, die nur reden. So kann das Gewissen einschlafen, wenn ich nicht mehr hinschaue, wenn ich hinsehe. Aber geistliche Eltern erlauben sich diesen Blick. Sie lassen es zu, dass ihr Gewissen noch gepiesackt wird, damit sie empfindsam bleiben und tatsächlich hinschauen. Sie lassen sich nicht mundtot machen, sondern sagen, ich gebe dieser Person nicht nur mein Ansehen, dass ich sie anschaue, sondern verschenke Liebe, Wertschätzung, Achtung, ich mache sie groß, verbal und durch mein Handeln. Also geistliche Eltern überwinden als erstes Vorurteile und als zweites schauen sie hin und nicht weg. Das dritte, was wir entdecken, was damit zusammengehört, ist, sie haben ein offenes Herz. Sie leiden mit, sie haben Mitleid mit dem Menschen. Also ihr offenes Herz ist gleichzeitig erfüllt mit der Bereitschaft zu dienen. Und deswegen verweisen sie alle Argumente, die es tatsächlich gibt, warum man nicht handelt, Schranken. Auf diese Stimmen hören sie nicht, sondern sie wollen handeln. Warum? Weil ihr offenes Herz sie dazu drängt, zu handeln. Ein offenes Herz fragt nämlich danach, wem bin ich heute ein Nächster? Und versteckt sich nicht hinter der Frage des oberschlauen Rabbiners, wer ist mein Nächster? Versteht ihr den Unterschied? Weil das sagt nämlich hier am Ende dieses Gleichnisses, wem bist du der Nächste? Es ist immer der, der mir vor die Füße gelegt wird. Wer erwartet von mir Hilfe, weil er in mir den Nächsten sieht, weil er gar keinen anderen Menschen hat? Wer ein offenes Herz hat, auch das sieht man in dieser Geschichte, wird von Gott auch dazu motiviert, ständig zu improvisieren. Und das offene Herz lässt es zu. Ein verschlossenes Herz mag es nicht. Ein verschlossenes Herz liebt Kontrolle. Aber nicht zu improvisieren, weil man nicht weiß, was kommt dann alles. Aber hört mal, was dieser Mann alles machen musste. Anhalten, seinen Weg und die eigenen Absichten unterbrechen lassen, absteigen von seinem Ross, herabbeugen, sein eigenes Gewand wahrscheinlich zerreißen, um die Wunden damit zu verarzten, damit rechnen, dass das Öl, das er dabei hat, das einzige Richtige ist, womit man jetzt diese Wunden behandeln kann, ihn dann aufheben, mit seiner Kraft auf den Esel, auf das Reittier setzen, selber zu Fuß gehen, am Gasthof absetzen und den Wirt einen Auftrag geben und alles bezahlen. Und ich habe mich gefragt, wer macht das? Wer macht denn sowas? Wer geht so weit? Antwort: geistliche Eltern machen es. Sie geben für ihre Kinder alles. Vergessen alles herum, sagen, das sind meine Kinder. Egal wie sie leben, welche Entscheidung sie treffen, sie überwinden die Vorteile. Es ist mein Sohn, meine Tochter und ich bin dran. Ich helfe, so gut ich helfen kann. Antrieb ist das offene Herz, erfüllt mit der Liebe Gottes. Und Liebe hat viel, viel Mut mit dem Gepäck. Und Liebe handelt. Also wir haben das Überwinden von Vorurteilen ist eines der Kennzeichen geistlicher Elternschaft. Geistliche Eltern schauen hin und nicht weg. Sie haben ein offenes Herz für Menschen. Und nun kommt noch ein weiterer Aspekt, den ich nur kurz anreißen werde. Sie können abgeben, delegieren. Sie wissen auch, es gibt Grenzen in meinem Leben. Da komme ich nicht weiter und das ist dann auch nicht mehr mein Dienst. Also sie machen nicht alles. Sie sind bereit, Opfer zu bringen, ja. Körperlich, zeitlich, finanziell sich zu engagieren, ja. Aber sie haben gleichzeitig den Mut, einzugeben, ich kann nicht alles, und deswegen auch abzugeben. Sie sind nicht für alles zuständig. Sie müssen nicht allen Verpflichtungen nachkommen. Und so bekommt der Wirt einen Auftrag. Kümmere du dich darum. Ich bezahle. Und dann haben sie noch eine weitere Sache, die ihnen am Herzen liegt. Sie lieben Nachhaltigkeit. Das ist nämlich so ein versteckter Satz. Ich komme wieder. Und dann bezahle ich noch was übrig ist, bezahle ich noch. Aber in dem Moment wird der Wirt in Pflicht genommen, diesen Verletzten wirklich ordentlich zu behandeln und nicht nur das schon erhaltene Geld einzustecken. Beides schwingt mit. Also sie können abgeben und sie lieben auch die Nachhaltigkeit. Die Eltern haken nach. Sie haben ein echtes Interesse daran, dass dem Menschen so weit geholfen wird, dass dieser Mensch wieder selbstständig ist und selbstständig leben kann. Trage du Sorge für ihn, kümmere dich um ihn und wenn ich wieder zurückkomme, bezahle ich noch die restlichen Schulden. Aber ich will auch wissen, ob du verantwortlich gehandelt hast. Wenn wir diese Punkte sehen, dann ist das eine lange Liste. Und jetzt kommen wir wieder bei diesem Punkt an. Bei den Reifephasen gibt es immer Überlappungen. Manchmal ist es so gut, nochmal ein Kleinkind zu sein. Ach, Kleinkinder lassen auch sich gerne helfen. Ich brauche das auch mal, dass man mir wieder neu hilft. Ich bin gerade selber mutlos und deprimiert. Ich brauche mal so eine Vitaminspritze von jemand anders. Und andere sagen, boah, ich bin so voller Energie, ich möchte wirklich noch was grundsätzlich ändern an Strukturen hier in der Gemeinde und die Sorgen, die Ängste, die da sind. Da gehe ich gegen an, da kämpfe ich gegen, sodass eine neue Bahn gemacht wird. Ich bin Johannes der Täufer und ich predige Gerücht und alles Mögliche. Und dann läuft es hier wieder in der Gemeinde, wie am Schnürchen. Und geistliche Eltern sagen, oh, sie schauen hin. Wer zum Beispiel am Freitagabend von dieser ganzen Diskussion, wie geht es für uns als Gemeinde weiter, komplett überfordert war und sagt, wo bin ich denn hier hingeraten? Geistliche Eltern haben ein Empfinden dafür und sie schauen hin und sie werden sofort den Telefonhörer nehmen oder sagen, komm, ich setze mal zusammen. Ich stehe dir zur Seite, ich helfe dir, ich pippel dich wieder auf. Es war gar nicht so schlimm, wie es anklang. Es war gut. Geistliche Eltern schauen hin. Sie lassen sich nicht von Vorurteilen beeinflussen. Sie haben ein ganz offenes Herz für den Menschen, der gerade vor ihnen ist. Sie können aber auch abgeben. Sie müssen nicht alles machen. Sie sind entspannt. tiefenentspannt manchmal. Und sie lieben Nachhaltigkeit, dass es nicht alles verpufft, sondern wirklich einen guten Wert hat. Ja, ich habe die Predigt damit begonnen, Jesus gebraucht viele Bilder. Und vielleicht war das jetzt alles aus dieser Geschichte ja auch Bilder. 5 verschiedene Bilder, die ich entfaltet habe. Jeder von uns kann zu einem geistlichen Vater und zu einer geistlichen Mutter werden. Es ist nicht abhängig vom Alter. Es hat etwas mit meiner grundsätzlichen Verbundenheit mit Jesus Christus zu tun. Danken wir Gott doch für jedes Wachstum, das er uns schon geschenkt hat. Danken wir Gott für jeden geistlichen Vater und jede geistliche Mutter, die er in unserem Leben mal zur Seite gestellt hat. Vergessen wir es nicht. Und sagen wir Danke gegenüber Gott und Danke gegenüber diesen Menschen, die da waren, als wir sie brauchten. Die wie selbstverständlich uns den nächsten Schritt beigebracht hat. Oder wie vom Bild her erkennbar, die nächste Aufgabe uns erklärt hat, die zu lösen ist. Ja, Jesus gebraucht viele Bilder. Geschichten mitten aus unserem Alltag. Nicht alle Bilder verstehen wir in ihrer geistlichen Dimension. Aber wenn es um Beziehungen, um das Miteinander geht, Gott zu lieben und den Menschen zu lieben, können wir Jesus nicht missverstehen. Dann heißt es nur ganz einfach, du hast richtig geantwortet, lieber Freund, liebe Freundin, tu das und du wirst leben. Amen.